Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Fan, einen Anhänger des gegnerischen Vereins gesucht, mit dem ich heute sprechen werde. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg heißt am Karsamstag oder ist am Karsamstag Bayer 04 Leverkusen. Und mein Gast heute, das ist Max. Max findet man auf Twitter, wenn man das denn möchte, unter @erbseerzählt. Und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, Max. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, danke für die Einladung. Kein Problem.
Ja, Max, wir wollen natürlich über Bayer Leverkusen sprechen, darüber, was die Saison noch bereithält, was noch möglich ist und wollen vor allem so ein bisschen darauf blicken, was denn in der Rückrunde geschehen ist. Denn Bayer Leverkusen hat in der Winterpause den Trainer gewechselt. Heiko Herrlich hatte ja das Traineramt inne bis zum 17. Spieltag, also bis kurz vor Weihnachten. Und dann kam die Entscheidung, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Zu dem Zeitpunkt stand Leverkusen jetzt nicht unbedingt so mega gut da, aber es war noch nicht alles aussichtslos. Damals Tabellenplatz 9, 3 Punkte Rückstand auf den letzten Europa-League-Rang. Das Traineramt wurde dann von Peter Bosch übernommen. Wir erinnern uns, der hat Borussia Dortmund erst zu 8 Siegen in Folge geführt und dann einen grandiosen Absturz hingelegt. Bei Bayer Leverkusen ist es jetzt nicht ganz so verlaufen, Max. Lass uns mal so ein bisschen auf die Zeit seit dem 19. Januar blicken, auf den 18. Spieltag und alles, was danach kam. Wenn man sich die Formkurve anguckt, dann ist es so ein bisschen hoch, runter, was Leverkusen da hingelegt hat. In der Liga zum einen, aber auch in den anderen beiden Wettbewerben, in denen man zu Jahresbeginn noch vertreten war. Im Achtelfinale kam das Pokal aus gegen Krasnodar, dann auch das Aus in der Zwischenrunde der Europa League. Wie verlief die Rückrunde aus deiner Sicht?
Erstmal muss man sagen, dass es natürlich ein bisschen kurios war, dass Heiko Herrlich zum Ende seiner Amtszeit nochmal eine zumindest ergebnistechnische Erfolgsserie hingelegt hat und ich glaube nochmal 6 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt hat oder 7 Punkte und dann trotzdem im Winter gehen musste. Das haben gerade Leute, die außerhalb des Leverkusener Umfelds sich bewegen, nicht ganz verstanden. Und dann, als es dann auch noch hieß, Peter Bosch kommt, dann haben viele schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben eigentlich das für einen kompletten Griff ins Klo gehalten. Nichtsdestotrotz sind wir eigentlich recht gut in die Rückrunde gestartet. Es gab zwar eine Niederlage des 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion, aber wie so häufig jetzt in den letzten Spielen oder generell in den Spielen unter Bosch, weiß man gar nicht so richtig, warum man dieses Spiel verloren hatte. Also man war in allen Statistiken, in Ballbesitz, in Abschlüssen, in Zweikämpfen, wie in fast allen Spielen bisher unter Bosch einfach haushoch überlegen und hat halt, wie auch in fast allen Spielen bisher, einfach die Chancen nicht genutzt, die Tore nicht gemacht, den Deckel, wie man so schön sagt, nicht drauf gemacht in den jeweiligen Spielen. Und das zieht sich tatsächlich bisher so durch die komplette Rückrunde. Kann man das eigentlich auch zusammenfassen. Der negative Höhepunkt waren jetzt diese 3 Niederlagen hintereinander gegen Bremen, Leipzig und lass mich nicht lügen,
Hoffenheim.
Hoffenheim auch noch, genau, ja, Hoffenheim. Ja, da gab es ja diese ominöse 0:4-Klatsche. Und in allen Spielen sah man eigentlich auch, sowohl auf dem Papier als auch auf dem Platz gar nicht schlecht aus. Bosch-Fußball ist halt nicht nur Pressing und schnelles Umschalten, sondern er legt gerade in Leverkusen auch sehr viel Wert auf viel Ballbesitz. Also ich glaube, wir hatten jetzt in der Rückrunde kein einziges Spiel, wo wir tatsächlich weniger Ballbesitz hatten. Vielleicht gegen Bayern München, aber da habe ich die Zahlen nicht genau im Kopf. Und aus dieser abwartenden defensiven Haltung versucht man sich halt diese Chancen zu erspielen, aber wenn die dann nicht reingehen, dann wird man anfällig für Konter. Und das hat man zum Beispiel sehr gut jetzt gegen Leipzig am vorvergangenen Wochenende gesehen, als Kevin Volland alleine auf den Leipziger Torwart zuläuft, das 2-0 auf dem Fuß hat, das Tor aber nicht macht. Und im direkten Gegenzug gibt es Freistoß 17 Meter vor der Strafraumgrenze und der Ausgleich fällt. Und das war so fast schon symptomatisch eigentlich für den aktuellen Fußball in Leverkusen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Tabellensituation sieht ja noch ganz gut aus. Man hat zumindest die Europa League noch in der eigenen Hand, weil man, jetzt muss ich nochmal kurz aufs Restprogramm gucken, auf jeden Fall noch gegen Frankfurt spielt und auch noch Schalke und Berlin hat. Und ja, da bleibt dann halt abzuwarten, wie es sich entwickelt.
Du sprichst das Restprogramm an. Ich habe die Tage im Kicker gelesen, dass Mitchell Weiser, glaube ich, sogar noch so ein bisschen Richtung Königsklasse schielt, wo ich mir dachte, hui, das ist aber eine mutige Ansage. Dann habe ich mir das Restprogramm angeschaut und fand sie auf einmal gar nicht mehr so mutig. Ihr bekommt jetzt mit dem 1. FC Nürnberg den Tabellen 17. Dann bekommt ihr mit dem FC Augsburg eine Mannschaft, die sich wahrscheinlich gerettet hat, aber auch dem Abstiegskandidaten zuzurechnen ist. Mit Eintracht Frankfurt dann tatsächlich ein Schwergewicht, aber mit Schalke und Hertha zum Abschluss auch nochmal zwei Mannschaften, wo man sagt, naja gut, die sind durchaus schlagbar, insbesondere für eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen. Ist das Restprogramm der Trumpf der Leverkusener im Kampf um die europäischen Plätze?
Ja, vielleicht, aber das sind alles Gegner, die ja per se schon trotzdem genau deswegen gefährlich sind, weil man dazu neigt, sie zu unterschätzen. Und das ist ja quasi ein Dauerproblem in Leverkusen seit gefühlten Jahrzehnten. Also wer Meisterschaften in Unterhaching verspielt, der sollte sich nicht sicher sein, 6 Punkte gegen Nürnberg und Augsburg und Schalke zu holen. Das ist halt, das kriegt man auch irgendwie nicht so richtig raus. Aber natürlich muss man sagen, dass wir wahrscheinlich gerade jetzt auch am kommenden Spieltag auf dem Papier der klare Favorit sind. Aber das Hinspiel hat ja schon gezeigt, dass man mit Kampf und Leidenschaft der Leverkusener Individualität quasi den Schneid abkaufen kann. Und vor dem Spiel gegen Leipzig hat die Nordkurve ein großes Plakat hochgehalten, dass man sich doch jetzt einen Arsch aufreißen solle und bitte 21 Punkte holt. Und dann gab es direkt die Niederlage. Und das heißt also, aus den 21 Punkten sind die ersten 3 schon weg. Jetzt hat man am vergangenen Wochenende gegen Stuttgart gewonnen und befindet sich zumindest da wieder ein bisschen auf der, ja, auf der richtigen Spur. Aber ich sag mal so, also ich traue dieser Mannschaft zu, die Europa League noch zu erreichen. Da muss er aber mittelweise besser spielen und das hat er bisher halt nicht getan. Also Champions League, klar, aber dann muss viel zusammenkommen. Dann müssen die oben halt patzen und das sehe ich zum Beispiel gerade in Frankfurt und auch in Leipzig nicht.
Ja, also aktuell 7 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, die den letzten Champions League Platz belegen. 3 Punkte kann man im direkten Duell gut machen, aber dann verbleiben logischerweise immer noch derer 4. Und ja, dann müsste wahrscheinlich wirklich jedes Spiel gewonnen werden. Wir wollen das Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg gar nicht mal so hochhängen hier in unserem kleinen Gespräch, weil das ja tatsächlich von widrigen Witterungsbedingungen sehr begünstigt war. Da hat es ja nicht nur mit Kampf und Leidenschaft, sondern vor allem mit unzähligen Litern Niederschlag zu tun gehabt, dass der 1. FC Nürnberg da einen Punkt mitnehmen konnte. Du hast diese 3 Spiele andauernde Niederlagenserie angesprochen, die jetzt am letzten Spieltag gegen Stuttgart ihr Ende fand. Werder Bremen, Hoffenheim und Leipzig waren, wie gesagt, die Gegner. Es gab in allen 3 Spielen ziemlich viele Tore, und zwar aus deiner Sicht auf der falschen Seite. Werder Bremen netzte 3-mal, Hoffenheim 4-mal, Leipzig 4-mal. Man hat zwar selber jedes Mal mindestens ein Tor geschossen, aber das war dann unterm Strich zu wenig. Leipzig gelang sogar dann den Pausenrückstand noch mehr als nur wettzumachen. Du hast angesprochen, man rennt dann da in Konter rein. Ist das tatsächlich das Hauptmanko, das Leverkusen mit sich herumträgt? Oder sind da in der Defensive auch noch andere Probleme auszumachen?
Jein. Es sind ja tatsächlich nicht nur Konter gewesen, also nicht nur Kontertore. Aber teilweise sind natürlich, also die größte Schwachstelle, die aktuell wohl der Leverkusener Kader hat, sind und bleiben die Außenverteidiger. Die sind mit Wendell und Weiser zumindest nicht, also es gibt sicherlich viele Bundesligisten, die würden sich über einen Wendell und einen Weiser freuen, aber die beiden haben teilweise gerade in der Rückwärtsbewegung noch sehr viele individuelle Fehler drin, die Gegner zu Toren einladen. Und das führt dann halt tatsächlich einfach zu häufig und zu einfach zu Gegentoren. Also ich habe immer das Gefühl, dass sich die Mannschaft selber sehr schwer tut, Treffer zu erzielen. Gar nicht so herauszuspielen, aber sie dann zu erzielen. Aber andererseits die Gegner, wenn die Pressinglinien erstmal überspielt sind, es sehr einfach haben. Also wenn ich da an die Tore, die Bremen schießen konnte, denke, da war ja Max Kruse, glaube ich, zweimal im Grunde frei vorm Tor, ohne dass irgendwie vorher ein entscheidender Zugriff auf die Ballführenden stattgefunden hat. Und Mannschaften, die über diese Klasse verfügen, diese Räume zu bespielen, die tun sich dementsprechend natürlich leichter als wahrscheinlich jetzt Nürnberg am Wochenende, die, ich vermute es zumindest mal, auch eher aus einer defensiveren Haltung agieren werden und nicht so spielstark auf die Verteidigung zulaufen.
Ja, wir dürfen gespannt sein, wie der erste FC Nürnberg sich am Samstag präsentieren wird. Man hat zuletzt durchaus auch Fortschritte im Spiel mit dem Ball gemacht, aber ja, du hast nicht unrecht. Da wird sicherlich der Hauptfokus erstmal auf der Defensive liegen. Lass uns mal darauf blicken, wie Peter Bosz das System Leverkusen angelegt hat. Du hast gesagt, da ist relativ viel Ballbesitz vorhanden. Wenn man sich ja die Aufstellungen zuletzt in Leverkusen anguckt, war ich etwas überrascht, dass Julian Brandt nicht auf dem Flügel direkt spielt, dafür Kai Havertz da jetzt zu finden ist. Ist das eine Änderung, die auf Bosz zurückgeht? Und wenn ja, ist das eine derer, die letzten Endes das Spiel der Leverkusener bestimmen? Denn da machen wir, glaube ich, keinen großen Hehl daraus, dass Kai Havertz ja so ein Stück weit auch eine Leverkusener Lebensversicherung ist. Dafür muss man sich ja allein nur seine Torquote angucken.
Was sich halt herauskristallisiert hat, ist, dass Bosz sehr systemtreu agiert. Und selbst dann, wenn er eigentlich nicht die Spieler hat. Wir würden uns, also viele Fans würden sich wahrscheinlich mehr Flexibilität gerade in den Aufstellungen wünschen, weil man halt sieht, dass gerade Kai Havertz zum Beispiel auf den Flügeln eigentlich sich ja fast selbst aus dem Spiel nimmt. Die besten Leverkusener Spiele unter Bosz waren tatsächlich, als sowohl Brandt als auch Havertz in der Zentrale agieren konnten und wir die Flügel mit Bellarabi rechts und Bailey links besetzen konnten. Und dass man dann halt noch eine Sturmspitze mit wahlweise Volland und eher seltener Alario hat, die zwar ihre Tore machen, aber nicht häufig genug treffen letztendlich. Ich habe nochmal geguckt, also Bosz bevorzugtes System ist das 4-3-3 in einer offensiven Ausrichtung und er beharrt halt wirklich tatsächlich häufiger darauf, dieses System durchzudrücken, als darauf, die individuelle Stärke der Spieler punktgenau einzusetzen. Und das kann natürlich, also hat natürlich halt auch einfach zu Problemen geführt, natürlich, weil ein Havertz ist halt kein Bellarabi auf der rechten Seite und wenn Sky nach innen zieht, merkt man halt auch, dass es für jeden Gegner, dass er schwierig zu verteidigen ist. Also ich habe in dieser Saison, glaube ich, keinen Spieler in Leverkusen gesehen, der so oft gefoult wurde. Und manchmal ist es echt ein Wunder, dass der Junge noch zwei gesunde Füße hat. Also ja, und dementsprechend, ja, diese mangelnde Flexibilität, wenn Gegner die nutzen können, und dazu dann auch noch Ausfälle kommen. Ich sag da nur die beiden Benders, die ja im Grunde ja nur alle zwei Spiele überhaupt spielen können, dann beraubt man die Mannschaft schon ein bisschen um ihre spielerische Stärke, weil viel improvisiert werden muss und auch auf dem Platz improvisiert werden muss. Also nicht nur auf der Aufstellung, sondern halt auch, wie man sich, ja, wie man sich durchkämpft, mehr oder weniger. Und das hat halt tatsächlich zu Punktverlusten geführt. Also gegen Leipzig wurde halt nicht umgestellt nach der Pause und Ralf Rangnick hat seine Mannschaft umgestellt, hat diese Lücken im System erkannt, gefunden und bespielen lassen. Und Bosch hat halt darauf beharrt, dass jeder seine Position behält. Und ja, so ist auch diese Niederlage entstanden, auch wenn man da vielleicht noch über Videobeweis und Handspiel und so diskutieren kann. Aber letztendlich, ja, wer die Tore nicht macht, dann der verliert halt so ein Spiel.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de. Pinfall. Der Wrestling-Talk. Mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Alles zu den größten Showkämpfen der Welt. WWE, WXW und Co. Die Wrestling-Welt auf meinsportpodcast.de.
Du hast es angesprochen, Karim Bellarabi ist sicher jemand, der Bayer Leverkusen andere Qualitäten mitbringt oder gibt, als sie der Kader sonst auffangen kann. Er ist jetzt bis Saisonende verletzt. Ein Stück weit dann natürlich vielleicht auch die Versetzung von Kai Havertz notgedrungen dann auf die Außen, weil man sagt, so kann man das noch am ehesten auffangen. Insgesamt hat man so rein von den Statistiken erstmal den Eindruck, dass Leverkusen eine gewisse Abhängigkeit von zwei, drei Spielern eben besitzt. Das ist zum einen Kai Havertz, der mit 13 Toren bester Torschütze in der Bundesliga für Leverkusen ist. Das ist zum anderen Julian Brandt, der mit 11 Vorlagen jede Menge Assists eben beisteuert, und zum anderen Kevin Volland, den man immer gar nicht so auf dem Zettel hat, mir persönlich geht es zumindest so, der aber eben mit 12 Toren, 9 Vorlagen dann ja von beidem entsprechend viel beisteuert. Wie groß ist die Abhängigkeit Bayer Leverkusens von diesen drei Spielern?
Wahrscheinlich zu groß. Man merkt das ja auch daran, dass alle drei Spieler quasi nie ausgewechselt werden und wenn dann erst sehr spät, also so 80., 73., 75. Minute rum. Auch so etwas, was man Bosch immer ein bisschen ankreidet, dass wenn er wechselt, er sehr spät wechselt und dann auch fast immer positionsgetreu. Um nochmal kurz auf Kevin Volland zurückzukommen. Kevin Volland ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es ist schwierig, was gegen ihn zu sagen. Man kann aber häufig Sachen finden, die auch wiederum nicht für ihn sprechen. Letztendlich ist er aber jemand, der unter dem Radar läuft, weil er andere, also er ist auf dem Platz, ist er nicht präsent im Sinne von, dass er sehr häufig ballnah präsent ist, aber er ist jemand, der viele Räume aufmacht, der Verteidiger bindet, der quasi den Platz schafft, den Brandt und Havertz brauchen, um ihr Offensivspiel aufzuziehen. Und das macht Volland so wichtig. Und das macht Volland auch, also neben seinen Toren natürlich, die ja trotzdem, ja, du hast es gesagt, er macht ja Tore. Also es ist ja nicht so, dass er quasi nur auf dem Platz ist, um rumläuft und die Verteidiger abzulenken, sondern er hat ja durchaus auch Chancen, die er dann verwandelt. Aber er ist halt auch tatsächlich jemand, der die einfachen Dinger gerne mal nicht macht. Ich weiß nicht, ob er dann einfach ins Grübeln kommt oder woran das liegt, das kann man nicht sagen. Natürlich Kai Havertz spielt eine außergewöhnliche Saison. Also es ist kein Wunder, dass da Summen gehandelt werden, sollte er wechseln, die in den dreistelligen Millionenbereich gehen. Und der ist ja auch für seine 19 Jahre schon extrem reif auf dem Platz. Er sieht sehr gut Räume, er kann gut antizipieren, er hat ein sehr feines Füßchen, sehr viel Ballkontrolle. Das ist halt einfach ein extrem spielstarker Spieler und ich glaube, Kai Havertz würde jeder Mannschaft gut tun. Was ich mich zum Beispiel immer frage, ist, funktionieren Julian Brandt und Kai Havertz auch, wenn sie nicht Bravertz sind? Also wenn man diese beiden quasi auf dem Spielfeld trennt und also nicht nur trennt auf dem Spielfeld, sondern wenn jetzt so zum Beispiel Julian Brandt im Sommer wechseln sollte, ob dann Kai Havertz quasi seine individuelle Klasse trotzdem noch genauso auf den Platz bringt. Das bleibt abzuwarten. Aber ja, man ist tatsächlich in Leverkusen abhängig von diesen drei Spielern, gerade was das Offensivspiel angeht. Und wenn sie dann nicht funktionieren oder aus dem Spiel genommen werden können, dann wird es halt einfach schwierig. Aber du hast es halt auch gesagt, das große Manko ist ja aktuell eigentlich, dass wir Gegentore zu leicht bekommen. Wenn wir gegen Leipzig 2-0 gewinnen, dann sagt ja keiner was. Aber wenn man halt zwei Tore macht und vier Gegentreffer kassiert, dann ist das halt, dann sieht das blöd aus. Und so war es dann halt auch.
Es ist ja so, dass es in Leverkusen unter Peter Bosch gefühlt nur, ja, Top oder Flop gibt. Es gibt nichts dazwischen, es gibt nur Siege oder Niederlagen, aktuell 7 Siege, 5 Niederlagen. Letzten Endes auch darauf zurückzuführen, was du jetzt schon angesprochen hast, wenn man seine Chancen selber macht, suchen ist ja offensichtlich nicht das Problem, sondern wenn man sie verwandelt, dann ist man auch in der Lage, die Spiele zu gewinnen. Wenn das wiederum nicht gelingt, dann klingelt es hinten einfach in guter Regelmäßigkeit auch zu oft, um dann wenigstens ein Unentschieden zu halten.
Ja, denke ich auch. Wir hätten uns, mich hätte es zumindest auch nicht gewundert, wenn wir zum Beispiel gegen Stuttgart noch den Ausgleich kassiert hätten, weil man halt einfach über 90 Minuten vorher seine vorhandenen Chancen nicht genutzt hat. Wir müssen, also was Leverkusen wirklich jetzt, wenn sie noch ins internationale Geschäft kommen wollen, also gerade Europa League halte ich durchaus für realistisch, das hätte die Mannschaft sich auch verdient, so wie sie agiert, weil sie ja mit ihren intensiven Läufen und mit ihrer hohen Laufleistung ist ja wirklich viel am Arbeiten, was den Fußball angeht. Auch wenn Bosch mal gesagt hat, wir haben zwar jetzt hier diese hohen Sprintwerte, aber mein Ziel wäre es eigentlich, dass wenn wir meinen Fußball spielen, dass die Jungs auf dem Platz viel, viel weniger laufen müssten, viel, viel weniger Sprints ansetzen müssten, weil sie viel weniger den Ball verlieren. Und ich denke, dass das so auch der mittelfristige Plan ist und das mittelfristige Ziel ist. Und wenn das dann passiert, dann und die Chancenauswertung besser wird, dann werden auch wieder mehr Spiele gewonnen. Vielleicht auch knapper gewonnen und nicht mehr dann halt hopp oder top, sondern wie jetzt am vergangenen Wochenende mit mal einem 1-0. Wenn das aber nicht passiert, wenn sich diese individuellen Fehler, die immer wieder passieren, gerade wie gesagt auf den Außen merkt man das häufig, nicht abgestellt werden können, dann ja, wird es halt schwierig. Also dann wird es gegen jeden Gegner schwierig, weil ich glaube, die Bundesliga, auch die anderen Mannschaften haben letztendlich ein gutes Niveau. Das ist ja unbestritten.
Es fällt schwer, das zu glauben, wenn man im Abstiegskampf steckt.
Ja, ich weiß, ja.
Lass uns nochmal...
Ja gut, aber ja.
Lass uns nochmal kurz auf den nächsten Gegner, den 1. FC Nürnberg, blicken, den ihr ja jetzt vor der Brust habt. Wie ist denn die Stimmung im Leverkusener Fanlager vor dem kommenden Spiel? Der 1. FC Nürnberg hat unter Boris Schommers in 7 Spielen nur 8 Gegentore kassiert. Hat auch nur 7 geschossen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Borussia Dortmund hat sich die Zähne am 1. FC Nürnberg ausgebissen. Leipzig hatte Probleme, Hoffenheim hatte Probleme, Frankfurt hatte Probleme. Alles Mannschaften, die offensiv stark sind. Wie schätzt ein Leverkusen-Fan den nächsten Gegner, den 1. FC Nürnberg, ein?
Naja, wenn man auf die Tabelle blickt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Rollen sind natürlich klar verteilt. Alles andere als ein klarer Sieg würde letztendlich nur wieder zu Diskussionen führen, würde nur dazu führen, dass ja ein bisschen auf die Mannschaft eingehauen wird. Das passiert zum Glück medial aufgrund des Umfeldes in Leverkusen relativ selten, weil man eben nicht Schalke ist, weil man nicht Dortmund ist. Aber also mich würde es nicht überraschen, wenn wir uns trotzdem genauso schwer tun. Und letztendlich hängt das wahrscheinlich auch da, wie in den anderen Spielen, eher an der eigenen Leistung als an der gegnerischen Leistung. Wenn Leverkusen, also es ist ja ein Heimspiel und daheim lief es, glaube ich, eigentlich besser als auswärts, also so über die gesamte Saison gesehen. Aber wahrscheinlich hält sich auch die Waage. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Aber ich denke, dass wir, was wir nicht tun dürfen, dürfen keinen der kommenden Gegner und auch Nürnberg auf keinen Fall unterschätzen. Das ist klar. Das wird auch wahrscheinlich jeder Trainer den Jungs sagen. Was aber passieren kann, ist, dass es auf dem Platz nicht zu sehen ist. Weil das wäre sehr, sehr typisch für diese ja doch noch relativ junge Mannschaft, dass man sich sagt, so ja, Nürnberg, Abstiegskampf, die können nichts, wir nehmen die hier im Vorbeigang weg. Und deswegen fällt es mir sehr schwer, wie es mir auch schon gegen Stuttgart schwer gefallen ist, eine echte Prognose rauszuhauen, weil diese Spiele sind extrem unberechenbar irgendwie. Ich glaube auch, dass das, also es wird auch wieder, wie bei Bosch halt die ganzen letzten Male auch, entweder es wird ein hoher, klarer Sieg oder es wird eine ganz, ganz enge Kiste oder es wird eine knappe Niederlage. Es ist alles möglich und das macht es auf der einen Seite natürlich spannend, gerade so für den neutralen Zuschauer waren, glaube ich, die Bosch-Spiele alle immer sehr, 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 sehr ereignisreich, im Gegensatz zu den Herrlich-Spielen, die wirklich kaum mit anzusehen waren teilweise. Für den Fan ist es aber immer sehr nervenaufreibend und ich erwarte tatsächlich auch am Samstag ein sehr nervenaufreibendes Spiel.
Ja, ich persönlich erwarte auf jeden Fall keinen hohen Sieg von Bayer Leverkusen. Wie gesagt, die Statistik spricht da eine relativ klare Sprache, seitdem Boris Schommers das Spiel des ersten FC Nürnberg leitet, ist Nürnberg defensiv ziemlich stabil. Und wenn man ein Gegentor fängt, dann wird man anders als unter Michael Kölner nicht ins offene Messer rennen. Die Tabellensituation übrigens noch kurz aufgelöst. Bayer Leverkusen ist beinahe gleich stark heim wie auswärts. In der Heimtabelle steht man nur auf Platz 10, hat aber 22 Punkte in 14 Spielen geholt. Der Auswärtstabelle steht man auf Platz 5, hat aber in einem Spiel mehr auch nur einen Punkt mehr geholt. Also das liegt dann eher daran, wie die anderen sich zu Hause und auswärts verhalten. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Max. Wir sind gespannt, was denn der Kar-Samstag für die beiden Mannschaften bereithält, ob Nürnberg weiter hoffen darf, ob der Klassenerhalt weiter in Greifweite bleibt. Das liegt natürlich auch daran, ob Stuttgart in Augsburg punktet oder nicht. Und dann dürfen wir auch gespannt sein, ob Bayer Leverkusen etwas mehr Richtung Europa schielen darf oder etwas weniger. Ansonsten sei euch noch Entenmanns Ecke Ausgabe 19 mit Jakob Lexer ans Herz gelegt. Jakob hat sich einen aktiven Fan eingeladen und lässt sich so ein bisschen einen Einblick in das aktive Fandasein mit vielen Stadionbesuchen geben. Das gibt's auch ab sofort hier auf meinsportpodcast.de und wir melden uns dann nächste Woche wieder natürlich mit der Analyse des Leverkusen-Spiels, mit dem nächsten Gegnergespräch. Der Saisonendspurt steht ja bevor, dann geht's gegen Bayern München und natürlich wird es auch dann wieder Entenmanns Ecke geben. Bis dahin, bleibt uns treu, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, rezensiert den Podcast, wenn er euch gefällt und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien.
über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.